NDR Info. Nachtclub.
So, bei mir im Studio, wie gesagt, in der zweiten Stunde ist Emily Wells. Und sie kommt gleich zu Wort. Aber erstmal Musik von ihrem aktuellen Album Promise. Hier ist das Stück Don't Use Me Up. Das war Don't Use Me Up von dem Album Promise von Emily Wells. Und Emily ist bei mir im Studio. Hi, how are you doing?
Hey, hi, Paul.
It's really good to see you. I'm glad you could make it. And
yeah, me too.
So you had such a stressful time coming from Amsterdam.
It wasn't too bad. You know, just getting used to driving 200 kilometers an hour, you know, no big deal.
You're not used to no speed limits in America?
No.
Es ist gerade aus Amsterdam angereist, ein bisschen erschrocken, weil es hier teilweise kein Tempolimit gibt. Und sie meinte, das ist wirklich gewöhnungsbedürftig. In Amerika ist natürlich sehr streng, wie schnell man da fahren darf. So I just heard a track from the latest album, Promise. And a lot of people don't realize how many records you've made.
Yeah.
And you really have quite a huge back catalogue, which has been released in a quite a modest way, a lot of it self-released.
Sure.
And has your perspective on things changed in that respect? I mean, do you think you're essentially the same self-releasing artist you are now that you were when you first started in, like, 99?
Well, in 1999, I was in high school. So I hope so. You know, it's the nature of the internet makes it's almost like my college and graduate papers are available. You know, to me, those early albums, they're not albums, they're experiments, and they were means for learning, which all albums ought to be, regardless of age, of course, a mechanism for growth and learning. But in a way, I feel my first real record was the Symphonies album. I have one before that I still have at shows sometimes, Sleepyhead. But those weren't until, you know, 2007, 2006, somewhere in there. I don't know.
So you were finding your feet in public, really, in that sense?
A very small public.
Right.
You know, okay. I mean, the first album was 100 copies, you know, so...
That's about as small as you can get.
This is about as small as you can get, yeah. I was probably
more people at the gig today than that, yeah.
I certainly hope so.
Yeah, sure. Yeah.
I mean, you know, I was precocious. I had an older brother who put out a tape, you know, so I thought, oh, why can't I? I wrote some songs. So, you know, these things are... Anyway, to answer your question, yes, things have... I'm certainly a lot more savvy releasing a record now, even than I was releasing Symphonies on my own. And I had a record deal with a smaller label in between, which taught me a lot about what I was doing right and what I was doing wrong or what I could have done better. And so that's why I decided to release Promise on my own.
Okay.
But, you know, at least... Promise has distribution and some help.
Sure.
Sie
ist seit 1999 dabei. Sie hat schon ziemlich viele Platten gemacht, 8 insgesamt seit 99. Aber sie meinte, dass man darf es nicht missverstehen. Das erste Album wurde in einer sehr limitierten Auflage von 100 Exemplaren veröffentlicht im Internet. Und sie meinte, dass als sie angefangen hat, war sie noch in der Schule und war natürlich sehr unreif und sehr unerfahren. Und sie betrachtet die ersten Werke als eine experimentelle Phase, als eine Art Wachstumsphase. Und sie meinte, es ist nicht zu vergleichen mit der Arbeit, die sie jetzt macht. Und wenn sie zurückblickt, dann würde sie sagen, dass es eigentlich richtig ernst wurde, erst 2007, 2008 mit dem Symphonies-Album und vielleicht das Album davor, Sleepyhead. Und sie meinte, dass im Laufe der Jahre ist sie natürlich kompetenter geworden, auch was die Vermarktung betrifft. Sie hat zwischendurch mal ein richtiges Label gehabt, beziehungsweise ein Label, das ihre Sachen veröffentlicht hat. Und jetzt ist sie wieder alleine unterwegs. Sie hat ihr eigenes Label. Aber sie hat viel gelernt in der Zwischenzeit, wie man ihre Musik dann effektiv vermarkten kann. Aber als sie ganz jung war, sie war einfach selbstbewusst, ein bisschen frech. Sie hat einen älteren Bruder gehabt, der auch ein Tape veröffentlicht hatte. Und sie dachte, wenn er das kann, dann kann ich das auch. Und so fing es im Prinzip an. So you were born and bred in Amarillo, Texas. Is that right?
Yes.
Which a lot of people here won't know a great deal about. There was a famous song about Amarillo.
Uh-huh.
But it's all I seem to know about it. I seem to remember reading somewhere it's like the windiest place in all of America. So I was expecting your music to sound more blustery or something. But
well, I don't know about the windiest. I've been. It's nothing compared to Wyoming.
Right. Okay. It's all relative, isn't it? Maybe it was wrong what I read. I don't know. I seem to remember having read that somewhere.
It's it has a windblown feel. That's for sure.
Okay.
I also lived in the Midwest, like as a teenager, and so maybe that watered down the blustery.
Possibly. <yeah. laughs> But you're now resident in New York, which Correct. Is like the place to be an independent artist who wants to flourish. And nothing has changed in that respect, has it?
I mean, it's a difficult city because it's so expensive. But I don't think having an easy road necessarily makes for better art. So you might be able to live in a cheaper town and have a higher standard of living. That doesn't mean you're going to make a better record, you know.
Okay. Es ist in Amarillo in Texas aufgewachsen und ich hatte irgendwo gelesen, dass es sehr windig da ist. Und sie meinte, es ist in Wyoming noch viel windiger. Und sie hat auch in den Midwest, in den mittleren Westen auch gewohnt. Und sie meinte, das relativiert sich dann mit dem Wind, weil ich meinte, ja, ich hatte erwartet, dass ihre Musik dementsprechend vielleicht klingt. Aber das ist gar nicht der Fall. Inzwischen wohnt sie in New York, wo viele Künstler natürlich wohnen. Sie meinte, der Nachteil ist nach wie vor, dass die Stadt viel zu teuer ist. Wiederum positiv ist eben, dass man weiß, dass man da als Künstlerin gedeihen kann. Und sie meinte, das ist nicht unbedingt der einfachste Weg, der dahin führt zu wirklich großer Kunst. Und sie meinte, wenn es dann vielleicht schwierig ist, da von Kosten her zu wohnen, von Kosten her, dann lohnt sich das trotzdem, wenn es stimmt mit dem kreativen Gefühl. So, a lot of bit has been said about you being a multi-instrumentalist, and that sounds in some way like kind of like some kind of weird generalization. We don't really know what to expect. You could expect anything.
Sure.
You know, you might just play trumpet one minute and then violin the next.
Sure.
But no, the point, I mean, what it means, though, ultimately, is that you are capable of creating lots of different moods with lots of different instruments. And I think that does explain, in some way, the sound of your music, because we're never really quite sure what to expect. I think there's something which is charmingly unpredictable about what you do.
Good, yeah. I think that a more accurate way to say it might be to say that I'm a producer, because I think people shy away from calling women producers, so I think I have to start claiming the title a little bit more.
Okay.
But yeah, I don't mean that to you. That wasn't like a jab.
That's no problem.
But you're right. People write that a lot.
It's the first thing that's actually always right next to your name is Emily
yes.
Wells is a multi-instrumentalist.
I know.
Before it says anything else at all.
Yeah. No. Yeah. It's funny it how one thing can be said and really catch. You know, people are always saying I like. Make hip-hop or something, and I laugh at that because I don't make hip-hop music at all, you know, so yeah. But I think that the unpredictability is also within myself, and I don't always know what to expect. There is a blindness to the process that I kind of enjoy, but it's also kind of, I think it comes from being self-taught in a lot of ways, or taught through various means, sometimes I know exactly what I'm going to do, and sometimes I enter the studio a student of my own mind or of my own whim.
Okay.
Yeah.
So you're actually even unpredictable for yourself, even by your own standards in that sense. Because sometimes
sure.
you go into the studio, you know exactly what you've got, what kind of concept you have, and sometimes you have no idea what's going to happen.
Okay. Yeah, sometimes I let it, that's the blustery part, I guess.
That's the Amarillo.
Yeah, exactly.
Yeah. Okay. Ja, sie sagt, also ich habe auch gesagt, dass wenn man irgendwas über sie liest, dann schreibt man immer über sie, sie sei Multi-Instrumentalistin. Das kann natürlich alles Mögliche heißen. Und sie meinte, ja, das findet sie auch ein bisschen irritierend. Sie nennt sich lieber Produzentin, aber sie meinte, in der Regel werden Frauen nicht als Produzenten beschrieben, sondern nur Männer. Und sie meinte, man müsste eigentlich was dafür tun, dass es häufig ein Begriff wird im Zusammenhang mit Frauen. Und sie meinte, dass im Grunde genommen ist sie tatsächlich sehr unberechenbar, auch für sich selbst, also was ihre Herangehensweise betrifft. Sie hat sogar von Blindheit gesprochen, dass sie wirklich blind ist, was den eigenen kreativen Prozess betrifft. Manchmal geht sie ins Studio und sie weiß wirklich nicht selbst, was sie erwarten kann, und weil es so instinktiv entsteht. Und dann gibt es andere Situationen, wo sie ziemlich genau weiß, was sie will und was sie vorhat. Und sie zieht dann irgend so ein bestimmtes Konzept dann durch. And so, you never feel any sense of restrictions in that respect. I mean, an advantage of being where you are in the music world is that you don't have to live up to anybody's expectations, presumably, only your own. And so do you feel genuinely creatively free, maybe more than lots of your contemporaries who feel like they have to cater for a particular kind of genre or audience?
I feel fairly free. Any restrictions are self-imposed that either by lack of confidence or ideas that, like, any artist faces. Those restrictions are the most damaging, I think. As far as to compare to my contemporaries, do you mean just like other people making music right now in a more mainstream way, or?
Well, yeah, but not necessarily even mainstream, just people who don't have such a broad spectrum in what they do. Mm-hmm. And so within a very short space of time, people tend to perceive them a particular light.
I see. Yeah. And then you sort of set yourself up for who you shall be.
Yeah, exactly. More or less. Yeah.
Yeah.
Well, basically, yeah, mm-hmm. making your bed and lying in it then. Mm-hmm. Whereas you maybe haven't properly made your bed in that sense. So you can do whatever you want to do.
Yeah. I sleep around now. I suppose so. I guess there is a freedom in that way.
Yeah.
And sometimes I think I long for something a little more clear, or the bed, so to speak. But at the same time, why? Like, and life is long, and so is, if you're lucky, the life as an artist. I mean, I hope that it will always be evolving, and I'll always be getting to try new things. And
also Emily meint, dass sie tatsächlich sich sehr frei fühlt im kreativen Sinne. Sie hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwelche Einschränkungen hat. Sie muss noch nicht irgendwelche Erwartungen erfüllen, weil der Bekanntheitsgrad ist gar nicht so, dass sie ein Publikum hat, das einen bestimmten Sound erwartet in dem Sinne. Und sie fühlt sich sehr frei in der Hinsicht. Sie meinte, die einzigen Einschränkungen, die sie hat, sind eigentlich so, wenn es um Mangel an Selbstbewusstsein geht, dass sie sich bestimmten Sachen vielleicht nicht zutrauen würde. Aber sie meinte, sie würde sich manchmal wünschen, vielleicht ein bisschen mehr Transparenz, ein bisschen mehr Klarheit, was ihre Ziele betrifft. Aber andererseits denkt sie öfter, dass es eigentlich ganz schön ist. Das Leben ist lang und sie kann immer wieder verschiedene Sachen ausprobieren. Und sie hofft, dass sie eine Langlebigkeit hat und dass sie einfach sehr, sehr viele, dass sie eine große Bandbreite im Prinzip dann erreichen kann und anstreben kann. So, what do you want to hear next from the album, from the Promise Album? Have you?
Well, I don't know which. I have some to choose from here. Oh, I can choose any of them.
Of course, you can. Yeah. Irrespective of length, we don't mind here.
Oh well, on then German in Public that Radio, case, yeah. I would say my favorite of the record is called "Light Is Draining," which is the last song on the album, and I debated a lot about which one I would put first or last. And I kind of felt that song had to be one or the other. And I eventually chose to put it last because I think it requires a bit of patience, but I also think it's the strongest of my work thus far in a lot of respects. And so I play it first at the shows as the sort of trade.
Right, okay. And you sort of tell people beforehand they've got to be patient when you start. Yeah. No, I mean, they're going to be patient if they go to your gigs, aren't they? They're not going to be into Ramon songs, are they, surely?
Most of the time, I think so. I think my audience is starting to learn that, yeah.
Right.
Not because I think it's tedious, but I think because there's nuance and it's. I think the music is leaning more to a neoclassical instead of so modern or
hip-hop.
Accessible or hip hop, yeah.
We'll play some hip hop tracks later.
Yeah, exactly. Hey, you know, I love hip hop and it's influenced me, but it certainly isn't what I do.
Okay.
Less and less.
Well, there's an old backbeat every now and then in some of your stuff, the older stuff, which is, you know, slightly, but it has some sort of connection, vague connection to hip hop.
Sure.
Yeah, but certainly not Light Is Draining, I don't think. No. Well, okay, so wir hören jetzt das letzte Stück auf dem Light Is Draining. Es ist ihr Lieblingsstück auf dem Album. Und es wollte überlegen, ob sie das als Eröffnungsstück nimmt oder als letztes Stück. Und sie hat sich dann doch dafür entschieden, das als letztes Stück zu nehmen. Sie meinte, das ist das wichtigste Lied, das sie bisher eigentlich komponiert hat. Also besonders beeindruckend findet sie. Und sie meinte, das zeigt ihr ganzes Können. Es setzt ein bisschen Geduld voraus von den Hörern. Aber sie weiß, dass ihr Publikum inzwischen das weiß, dass es nicht immer extrem leicht konsumierbar ist, was sie macht, dass man schon ein bisschen Geduld braucht, dass ihre Musik manchmal eine gewisse Herausforderung ist. Und sie meinte, dass letztendlich in der Tendenz hat sie von neoklassischer Musik gesprochen. Das ist das, was sie eigentlich anstrebt. Viel mehr als herkömmliche Popmusik eigentlich. Hier ist jetzt Light is Draining von dem Album Promise von Emily Wells. So, das war Light is Draining von Emily Wells von ihrem aktuellen Album Promise. Und sie ist jetzt bei mir in Studio. So, I haven't seen you live yet. I'm really looking forward to that prospect. And I've been told that you managed to create quite a massive sound for somebody who's just going to be on. You're going to be on your own on the stage, is that right?
Correct, yes.
Yeah, so, and you, it's almost begging belief what you managed to create, just all on your own.
Okay, well, let's talk after, right?
Exactly, yeah.
I attempt to do something that is challenging, I guess. Yeah, sure. And sometimes, if I haven't been on the road for a while, when I begin again to rehearse, I'm like, you're a crazy person. Like, this is crazy. But then I get into it. It's like dance, kind of. It's like, or it's like playing a piano concerto. I mean, these things are not easy, but they are, the mind and the body can do anything, you know? So I just try to approach it in a really, like, a classical dancer or a classical musician, you know?
Okay.
Yeah.
And so in some sense, when you actually start off that process, you actually find it a bit intimidating yourself. Don't you think, are you actually going to manage to achieve what you're setting out to do?
Either that or laughable. Yeah, one or the other. But I love the process of putting together the live arrangements. And I love to flip the songs on their heads, both old and new. And, you know, right now, now that the record's done, the biggest challenge was separating myself from the arrangements on the recording and allowing for new arrangements to emerge in the live process, which I think as I walk from the time of the release, I'll be able to detach myself from those arrangements more and more, as I have done with the older, you know, some of the songs are almost unrecognizable until I start singing, I think, to the audience. And then it's such a joy to understand that a song can be so radically different but still hold the same seed. And
okay. Ja, sie ist dafür bekannt, dass ihre Konzerte besonders faszinierend sind, eine große Herausforderung, auch für sich selbst, also auch für sie selbst. Sie meinte, das ist schon sehr schwierig, alles alleine zu machen, aber sie meinte, das ist vergleichbar, als wenn jemand irgendwie eine schwierige Tanzübung einstudiert oder ein Klavierkonzerto, das ist auch sehr schwierig hinzubekommen, aber es lohnt sich dann, die Herausforderung zu haben und diese Herausforderung irgendwie zu bewältigen. Und sie meinte, dass die Songs sind teilweise ganz anders arrangiert als auf Platte, damit sie die live dann umsetzen kann. Und teilweise sind sie gar nicht wiederzuerkennen, bis sie anfängt zu singen. Und aber sie liebt diesen Prozess, dass man irgendwie Songs radikal umbauen kann, umändern kann. Und dennoch bleibt der Kern eines Liedes tatsächlich wahrhaftig und echt und authentisch und ist doch dann wieder erkennbar. So für sie ist es schon manchmal fast zu spannend. Also sie hat fast Angst selbst davor, gerade wenn sie eine Tournee beginnt, wenn sie lange nicht auf Tour war. Und sie weiß gar nicht, inwiefern sie sich das wirklich zutrauen kann. Aber es ist jedes Mal eine große Bestätigung für sie, wenn sie es tatsächlich dann hinbekommen hat. And you were talking about the singing, the voice, I think, is all important to what you do inevitably, because it's, you know, despite the interesting arrangements, the voice is stamped all over what you do.
Yeah.
It's a very important part in terms of, well, just emotion, obviously.
Yeah.
And is that, it sounds to me like a voice which way I get the impression that you feel like first and foremost it's got to be instinctively truthful and authentic rather than worrying too much about sounding conventional or whatever.
Sure, yeah.
That's the impression I get.
Yeah, absolutely. And it's also, it's the only way I know how to be. I know that sounds a bit trite, but I don't, it's almost like I don't, wouldn't know how to place my voice into a different kind of mold without, or maybe I would just automatically feel fraud-like and then recoil and be unable to do it. But yeah, and I think that because the voice, you know, that's the only thing that's only mine. Everybody else can, anybody can learn to play the violin or the drums backwards the way I play them or whatever, you know, but only the voice belongs simply to me. So, and even when I hate that voice, I have to just know that it's the one thing that's truly unique that I can offer. I think, again, going back to this notion of being a producer, you know, I, in the past, have treated my voice with, I maybe wasn't my own best producer in the sense, like, I didn't always bring it up enough in the mix, or I didn't always know how to accentuate it. So on this last record, and in the new live show, or the way that the show's evolved, the voice is a very central part of that. And as you said, because of the ability to convey emotion in a way unlike any other instrument. I mean, to me, the violin is only second, the only, you know, the runner-up, the emotional conveyor for myself. But I've tried to give both the violin and the voice a new role as interpreter, you know.
Mm-hmm. Okay. Ja, sie sagt es, was ihre Stimme betrifft, dann ist es ihr sehr wichtig, dass es einfach so instinktiv bleibt, dass es authentisch bleibt. Sie meinte, das ist letztendlich so die Stimme ihrer Seele, das entspricht einfach der Wahrheit. Und sie meinte, dass auch aus der Sicht eines Produzenten ist es tatsächlich so, dass die Instrumentierung ist zwar sehr wichtig und auch ihr Geigenspiel ist ja auch immer sehr wichtig gewesen, aber letztendlich ist die Stimme der wichtigste Bestandteil, weil nichts kommt wirklich dagegen an. Also nichts wirklich spricht mehr die Wahrheit als die Stimme. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass es tatsächlich wahrheitsgemäß ist und dass sie ihre Stimme nicht verstellt. Und sie meinte, dass sie in der Vergangenheit war ihre Stimme nicht ausreichend im Vordergrund. Teilweise hat sie es zu sehr nach hinten gehabt im Mix. Und jetzt ist es so, dass im Laufe der Jahre, und gerade was dieses Album betrifft, Promise, dann ist die Stimme von ganz großer Bedeutung. Und die Geige ist im Prinzip dann, also spielt die zweite Rolle, obwohl es hier auch total wichtig ist. Und sie meinte, dass letztendlich diese beiden Komponente, also Geige und Stimme und Gesang, das sind so die Sachen, die am meisten bedeuten. Und sie meinte, das ist das, was sie wirklich am allermeisten braucht, um dann sich effektiv dann auszudrücken. So, what would you like to hear next then? Have you got another one?
Well, yes.
Which maybe proves the point in some way.
Well, yes. Antidote, I want to hear next. Partially because it proves the point of the voice,
right.
But also because it is the brother of Light is Draining. Light is Draining is about the acceptance, in a way, the acceptance of loss, acceptance of death, that be it literal death or, you know, emotional death between people that can happen. And still risking love, despite this knowledge. And the antidote, I wrote in response to that, and that's why I called it the antidote, because I feel that it's... I was having a rebellion to that notion. Like, despite my logical mind understanding this, I say I don't want to lose. And so I think that the two are meant to sit next to each other.
Okay. So das nächste Stück, das wir hören, ist Antidote von dem Album Promise von Emily Wells. Und sie will unbedingt das Verdachtsstück hören. Einmal war es tatsächlich unter Beweis gestellt, was sie gerade erzählt hat über die Wichtigkeit ihrer Stimme und wie ihr Gesang dann rüberkommt. Aber auch von der Thematik her, sie meinte, es ist durchaus verwandt mit dem Stück Light is Draining, das wir vorhin gehört haben, wo beide Songs handeln eigentlich in erster Linie vom Verlust, auch vom Tod. Also auch wenn es nicht unbedingt vom Tod ist, nicht unbedingt von jemandem, der stirbt, dann vielleicht von dem Tod einer Liebe zum Beispiel, wenn eine Liebe gestorben ist. Und sie meinte, dass beide Songs handeln davon, diesen Verlust zu akzeptieren. Und Antidote heißt auf Deutsch so Gegengift. Und sie meinte, dass als sie dieses Lied geschrieben hat, dann befand sie sich mittendrin in einer Art Rebellion gegen die Wahrheit eigentlich. Sie wollte das einfach nicht akzeptieren, dass die Liebe verloren gehen kann, dass sie sterben kann oder dass Menschen sterben können. Und sie meinte, dass trotzdem, auch wenn man weiß, dass es diesen Verlust gibt und dass er tragisch sein kann, dass sie trotzdem bereit ist, alles für die Liebe zu riskieren. Also wir hören jetzt das Stück Antidote von Emily Wells von dem Album Promise. So das war Antidote von Emily Wells vom Album Promise. Und Emily ist bei mir in Studio. I picked up on that song myself when I was listening to the album just today. And because I did read somewhere that you had a religious upbringing.
Yeah.
And so I was looking for religious references and did find a few.
Mm, they're in there.
Which is inevitably the case for somebody with a religious upbringing.
Yeah.
You can't get away from it.
No.
And I don't know whether you want to talk about that now, but I mean, where do you stand in that respect? I mean, did you actually feel that this religious upbringing was beneficial to you, or was it? Did it make you more distraught in later life as a result, or is the truth somewhere in between?
Yeah, it's in between. I mean, being like a queer kid for one thing, and like having to
a queer kid,
yeah,
in like the sense that
being gay,
gay, okay,
yeah,
right.
I mean, you. Religion is not your friend.
It's not the first choice.
No, and I hope that that can change, because I do think that spirituality can give some relief. It can. I mean, for my family, and the social structure around religion was major. I mean, my grandfather was a preacher, and my great grandfather was a preacher. My father was a music minister. I mean. This our whole social structure was built around the church, and that kind of community is it's waning, you know. So I think that.
But even in Texas.
Yeah, I mean, I think everywhere. I mean, I don't know anything about Texas anymore. It's not my home or where my family lives. But yeah, I think those things are, and we're finding them, I hope we will find them in new ways. But yeah, being a young gay kid and having religion be such a huge part of not only my life, but the way particularly my mother sees the world.
Well, if your father was a church minister, he would see the world in exactly the same way, surely, as well.
My father's a different story.
Okay, all right.
But yeah, so it destroyed me in certain ways, but it was also something to rebel against, and something to find yourself within and outside of, and so therefore it becomes a defining pillar, whether it's for one side or the other. But
so has it inspired you musically? It's actually directly inspired songs of yours.
Sure. I mean, Antidote is the first song I felt brave enough to speak directly to God in, you know, in an angry way. And that, I was 33 years old when I wrote it, and I still was that afraid of God, you know, to never be able to speak so directly about to whom... a person I've, or a being, or whatever I've had a lot of strife with, you know, emotionally, internally, whatever. So yeah, it's a lifelong road, you know.
And can you imagine actually getting to the point where you could almost become indifferent towards it? That's completely impossible, I presume.
I don't think so. Yeah. A part of me can be called to just about anything if I put my mind to it, you know. But this is a tough one, particularly because of where it sits in my family, my mother, mostly in her life. So maybe, you know, maybe in 50 years, we'll see.
Okay, we'll talk about it then.
Yeah.
All right, see what progress you've made.
Exactly.
Right, okay. Ja, sie sagt, dass sie eine religiöse Erziehung genossen hat, in Anführungszeichen. Also ihre ganze Familie schon seit Generationen war religiös, Pastoren sogar, Urgroßvater, Großvater. Und der Vater war also Musikpastor, war für die Musik in der Kirche zuständig. Und ihre Mutter war auch immer sehr fromm. Und das war sehr schwierig für sie als Kind, vor allem als Teenager, als Jugendliche, war sie tatsächlich... also ein Homosexueller, dass sie erkannt hat, dass sie homosexuell ist, als sie dann Teenager war. Und für sie war es auch sehr schwierig dann natürlich dann, also ihre Familie das deutlich zu machen, klar zu machen. Und es war für sie unglaublich schwierig. Aber wiederum hat es ihr die Möglichkeit gegeben, irgendwie zu rebellieren. Und das war für die Kreativität eigentlich auch gut, weil es ihre Songs und ihre Arbeit natürlich auch sehr stark geprägt hat. Aber es ist auch trotzdem für sie natürlich ein ganz wichtiges Kapitel ihrer Geschichte gewesen. Und sie meinte, sie wird wahrscheinlich ihr ganzes Leben damit zu tun haben, bis sie tatsächlich das wirklich verarbeitet hat. Und es ist immer noch ein Problem, auch für ihre Mutter natürlich, also dass sie ganz anders lebt. Und dieses Stück Antidote hat sie letztes Jahr geschrieben, als sie dann 33 war. Und das war das erste Mal, dass sie sich getraut hat, Gott in einem Song direkt anzusprechen und wirklich zornig zu sein auf Gott. Und sie hat immer noch Angst davor gehabt, eigentlich das so direkt auszusprechen. Sie hat sich das kaum getraut und musste ihren inneren Schweinehund überwinden, um das überhaupt wirklich zur Sprache zu bringen. So, it's a mixed blessing, isn't it, to have emotional stress and strain, because on the one, if you didn't have that, then you probably wouldn't be able to have any creative stimulus. You know, let's face it, you know, if life is just a bed of roses for you, so let's not complain and make the best of it. But I mean, I do sense in all what you that there's nothing ever, there's anything really, although the music can be quiet at times, it's never soothing. It's unsettling rather than soothing.
Yeah,
I think that is, in a sense, that's a permanent in what you do. Would you agree with that?
It's a what to what I do?
It's like a permanent kind of state of a permanent condition of what you do. Yeah,
I suppose so. I suppose it reflects the insides.
Okay.
There's so many reasons to create, and some music is meant to soothe and others is meant to stir. And I got dealt the stirring hand, I guess.
Right, okay. Because I read somewhere also that you ran into the films of, into the dancing of Pina Bausch, which is a German dancer and choreographer as well.
So, deeply inspired by her, yeah.
Which is interesting as well, actually, because you don't actually dance yourself, do you? But
No, but the more I delve into my love of dance, I think that what I do is tightly. I think it's closer, I would hope, to say the work of Pina Bausch, or what that work, my work, hopes to achieve, what that work achieved, more than music, certain music, pop music, or you know, I feel much more aligned with that that mind.
Okay.
You know.
Yeah. Ja, sie meint, dass bestimmte Arten von Musik ist einfach dafür gedacht, dass sie beruhigt und dass sie besänftigt, und andere Musik ist dafür da, dass der Mensch, dass der Hörer beunruhigt ist dadurch, und dass er herausgefordert wird davon. Und sie meinte, sie gehört eben zu dieser Kategorie von Musik, die spannend ist, aber letztendlich beunruhigend. Und sie meinte auch, dass die Arbeit von Pina Bausch sie sehr fasziniert hat, also die deutsche Tänzerin und Choreografin. Und sie meinte, dass wenn sie denkt, dass was ihr Ziel ist selbst, was ihre Kunst betrifft, dann ist es eher so die Werke von Pina Bausch, sowas Ähnliches hinzubekommen vom Feeling her und also vom Lebensgefühl her als irgendwelche herkömmliche Popmusik. Right, well, it was really good to talk to you anyway. It's lovely to see you. And
thank you.
What would you like to hear to finish off then? Have you got a choice to round things up?
Yes. Let's see. Let's go with Come to Me.
Come to Me?
Yeah.
We'll do that.
If anything's going to soothe, it's going to be that one.
All right. So I don't want to get too personal about that claim you never soothe people, but it's just kind of just the overall impression I was going for. You
hey,
know,
I'm fine with it.
Yeah, okay. Yeah. But it's better than saying if you just sound like easy listening, sort of coffee table, hotel lip music.
Yeah, I can be soothing to my loved ones. I'll save my soothing for that.
Okay, well, I'll see if this song has a soothing effect on me now to finish things off.
Wonderful.
I'll report to that later. Okay, so wir hören jetzt Come to Me. Sie meinte, dass eher ein Beispiel dafür, wie ihre Musik doch beruhigend sein kann, dass ich das vielleicht ein bisschen zu einfach beurteilt habe. Aber sie meinte, sie hat kein Problem damit, dass man sagt, dass ihre Musik tatsächlich eher so ein bisschen beklemmend und beunruhigend sein kann. Aber sie meinte, das ist ein Beispiel von einem Stück, das ein bisschen entspannter ist für ihre Verhältnisse. Okay, well, thanks very much anyway. Thank you
so much. It's a pleasure.
So das war jetzt der Nachtclub mit Paul Basker. Wir hören jetzt Come to Me von Emily Wells von dem Album Promise. Sie war bei mir zu Gast. Gute Nacht.
NDR Info. Nachrichten.